Radio Berliner Morgenröte. Nicht rechts, nicht links, sondern rundum radikal. Irgendwie schräg, aber nicht schief und äußerst interaktiv. Als alle dachten, nichts geht mehr, kamen wir. Jetzt geht die Sonne auf und ein neuer Podcast bricht an. Radio Berliner Morgenröte ist verbunden mit Elke Austenart von Evidenz der Vernunft. Guten Tag, Frau Austenart.
Guten Tag, Herr Schindler.
Sie haben auf der Seite Evidenz der Vernunft ganz oben ein kleines Teufelchen mit der Spritze in der Hand, die er sich selber in den Allerwertesten reinsteckt. Und da steht drauf, Casa, kaum Aufklärung, Schadenersatzanzeige. Was heißt denn das?
Darf ich etwas ausholen dazu?
Natürlich, ich bitte drum.
Wir stehen ja vor der Problematik, dass an irgendeinem Punkt irgendjemand beschlossen hat, ich drücke das mal ganz vorsichtig aus, dass das einzige Mittel, was helfen könnte gegen dieses Virus, Coronavirus, also Covid-19, die Impfung sei. Und da wurde mit jedem nur erdenklichen Mittel versucht, dass die Menschen sich impfen lassen sollten. Und das hat eine Skurrilität, um es mal noch sehr vornehm auszudrücken, angenommen, dass man, wenn man impfen geht, und zwar in der Regel am Anfang in einem Impfzentrum, jeder weiß, dass das 2021 begonnen hat, sogar mit Bratwurst empfangen oder überrascht wurde oder in eine Diskothek geht oder das, glaube ich, Verrückteste ist in der Herbertstraße, ja, also in einem Puff.
Ach, und in Hamburg, ja.
Ja, in Hamburg wurde geimpft. Es gibt aber auch in Berlin eine Reihe von Bordellen, wo dann Impfangebote gemacht worden sind. Also es war kaum zu überbieten, in welcher Form die Regierung versucht hat, die Menschheit nicht nur in Deutschland, sondern grundsätzlich global zu retten. Und insofern macht das ja schon jeden rational denkenden Menschen irgendwann stutzig zu sagen, wieso Bordelle, wieso in Diskos, wieso in Impfzentren, wieso nicht beim Hausarzt oder in Krankenhäusern oder in den MVZs, wo auch immer. Und wie wir bekanntermaßen wissen, tauchen jetzt eine ganze Reihe von Schäden auf, die zumindest nach der Impfung aufgetreten sind, die bis zu diesem Zeitpunkt eigentlich noch nicht da war, also die derjenige nicht verspürt hat. Jetzt gibt es eine ganze Reihe von Rechtsanwälten, die versuchen zu klagen und zu sagen, hier ist die Impfung, weil das vorher noch nicht da war, erklären wir es zu einem Impfschaden und wollen jetzt einen Schadensersatz haben. Das halte ich für einen möglichen Weg, aber der doch nicht so richtig funktioniert, wie sich herausstellt. Und das war dann der Grundgedanke, den, glaube ich, auch einige Rechtsanwälte aufgegriffen haben. Ich glaube, Herr Gebauer und die Frau Professor Gierke gehören dazu, die gesagt haben, man müsste den impfenden Arzt verklagen. Also der hat ja die eigentliche Körperverletzung gemacht. Und per Gesetz ist es so, dass man bei allen Sachen, die zugelassen sind, die nicht zugelassen sind, also bedingte zugelassene Situationen haben oder off-label-use, also außerhalb dessen, wofür die zugelassen worden sind, muss eine ordnungsgemäße Aufklärung erfolgen. Und diese ordnungsgemäße Aufklärung, das kann man nachlesen, ist zu dem, was es in der Literatur gibt, eigentlich nicht erfolgt. Und daraus ist bei mir die Idee entstanden, zu sagen, wir sagen, es ist eine Körperverletzung, die vorgenommen worden ist, auf der Maßgabe, dass keine ausreichende Aufklärung stattgefunden hat, die per Gesetz zwingend ist. Zwingen. Die kann man auch nicht außer Kraft setzen. Das ist das eigentlich Tolle, dass die, also allgemein drücke ich mal das so aus, Da wird von Nürnberger Kodex geredet, da wird vom Genfer Ärztegelöbnis geredet, da wird von der Aufklärungspflicht nach den Berufsordnungen der Ärzte geredet. Das steht dort alles drin. Fakt ist aber allgemein ausgedrückt, es geht um die Unverletzlichkeit von Körper und Seele, und zwar, wenn Sie so wollen, aufgrund des Dritten Reiches mit dem Genozid.
Ja.
Und das ist die Basis, die für alle gilt, und das ist ein EU-Recht, und das heißt, die Würde des Menschen ist unantastbar. Das ist der Artikel 3 unter dem Titel 1. Und der belegt ganz klar, dass eine Einwilligung desjenigen, an dem man die Körperverletzung, wie groß die auch immer sein mag, vornehmen will, seine Einwilligung geben muss. Hm. Und dies bedingt, dass er grundsätzlich über alle für und wider aufgeklärt sein muss. Und das bedingt, und das finde ich das Schönste daran, also gibt auch so ein ohne Ende Artikel dazu. Das Schöne daran heißt, auch wenn es dem Empfehlenden, der gerne impfen möchte, nicht passt, er hat die Entscheidung des zu Impfenden zu respektieren. Mhm. Und auf dieser Basis, nachdem wir festgestellt haben, dass also reinweise die Gerichte ja sämtliche sozusagen Schadensersatzansprüche zurückweisen und das damit begründen, dass sie sagen, die EMA hat die bedingte Zulassung, das ist ausreichend geprüft, das PEI, das RKI, das Gesundheitsministerium, jetzt ist es laut, aber vorher war es Spahn, die haben das mit großer Gewissenhaftigkeit alles durchuntersucht, und selbstverständlich, wenn man sich das Gedöns der Impfhersteller anstellt, dann tun die das ausschließlich zum Wohle der Menschheit, ergo, weil der Nutzen größer als der Schaden ist, wird das nicht erstattet. Das ist eigentlich so, wenn Sie sich die Prozesse, die jetzt so durch die Zeitungen gehen, ich glaube, da ist so relativ führend der Rechtsanwalt Ulbrich, die werden reihenweise abgelehnt, und es wird schon als großer Triumph gefeiert, wenn das Gericht die Auflage erteilt, dass der Impfhersteller seine Zulassungsprotokolle rausgeben muss. Hm. Und da muss ich als Internistin oder Diabetologin, also Diabetes hat eigentlich unendlich viel mit ganz vielen Sachen zu tun, von der Immunologie bis sonst wo, schlicht und ergreifend sagen, das ist ein Verschiebebahnhof. Und der größte Nachteil, der für mich eigentlich nachweisbar ist, es ist so ein geschicktes Prozedere mit diesen modifizierten RNA-Lipid-Nanopartikel-Gemisch, dass eigentlich das, was im Körper, ich weiß nicht, Herr Schindler, kennen Sie den Ausdruck Locus minoris resistentiae?
Nein, was heißt das übersetzt?
Jeder hat seinen schwachen Punkt.
Ah.
Mhm. Und dieser schwache Punkt bricht aus. Das heißt, wenn einer, ich gehe mal in die Extreme, ja. Mm-hmm. Ein Extrem ist, wir wissen, dass es eigentlich keine Übersterblichkeit gibt, dass damit der Statistik unendlich variiert wird. Da gibt es einen ganz berühmten Statistiker, der heißt Hescode, der hat 1000 Variationen epidemiologisch gemacht und hat gesagt, statistisch kann man immer das rauskriegen, was man gerne hätte. Mm-hmm. So, aber wenn man genau zählt, das sind die Toten, ne? Das wird ja mit dem Sterberegister festgestellt, dann stellt man fest, dass 2020, also zu einem Zeitpunkt, wo noch nicht geimpft worden ist, eigentlich die über 80-Jährigen gestorben sind vermehrt. Ansonsten nicht. So. Es gab keine Übersterblichkeit. Fangen wir daher bei den 80-Jährigen einfach mal an oder auch bei den noch Älteren. Wer dort nicht mehr fit ist, das nennt man immundefizient. Also eine Immunabwehrschwäche hat. Das ist der Alterungsprozess, dass die Mitochondrien nicht mehr richtig arbeiten. Das führt dazu, dass man anfällig wird gegen alles Mögliche, was da draußen rum schwört. Also gegen jedes Virus, gegen jedes Bakterium. Das kennen Sie, wenn Menschen, die nicht mehr so gut drauf sind, also in palliativen Stationen liegen, Krankenhauskeime ohne Ende bekommen und vielleicht dann auch eine Sepsis bekommen. Und das heißt mit anderen Worten, wenn die gespritzt werden, dann wird etwas in Gang gesetzt, was eigentlich in dieser Form gar nicht mehr gesund in Gang gesetzt werden kann. Das heißt, es kommt mitunter zur überschießenden Immunreaktion. Das heißt, der Körper, der pulvert durch die Gegend, um es mal sehr klassisch zu sagen, also Zytokininsturm, der kommt. Und die kriegen ganz viele Entzündungen an allen möglichen Stellen. Dann wissen wir, dass obendrein das Coronavirus mit all seinen Mutationen, und das mutiert tausende Mal im Jahr, völlig normal, also das ist nichts Besonderes, dass es das tut, dass das ansetzt an einem System, was Angiotensin-Renin-System genannt wird. Und da, das hat mittlerweile jeder gehört, am ACE2-Rezeptor. Das ist die Eintrittspforte, also jedes Virus muss in eine Zelle, um sich vermehren zu können. Mhm. Das ist sozusagen die Aufgabe eines Virus, um sich am Leben zu erhalten. Und der Eintritt, die Eintrittspforte, den dieses Virus nimmt, ist der ACE2-Rezeptor. Vielleicht kann ich das mal völlig weg, weil das, glaube ich, mehr Menschen gut verstehen. Es gab mal so früher so ein Lied, hier kommt Kurt.
Ja, also, ohne Hemd und ohne Gurt.
Sie sagen es. So, also ich puste mich auf wie verrückt, nach dem Motto, dem anderen zu sagen, du kannst mir mal. So, das ist eigentlich der springende Hintergrund. Und dann sagt ein Nächster, Kurt, komm mal runter, ja, so schlimm ist das alles gar nicht. Das kriegen wir auch mit mehr Ruhe und mit mehr Vorsicht und mit ein bisschen Anstand und weiß ich wie hin. Das ist der ACE2-Rezeptor oder dieser ganze Arm des Angiotensin-Renin-Systems. Mhm. Der ist der beruhigende, besänftigende, schützende Bereich. Was unter anderem auch heißt, überall da, wo der Körper leicht angegriffen ist, ob altersbedingt oder aufgrund von Krankheiten oder dergleichen, haben wir ganz besonders viele ACE-Rezeptoren. Wir haben sie über den Nasenrachenraum und wir haben sie in jedem Organ. Wir haben sie im Gehirn, wir haben sie in der Niere, wir haben sie in der Leber, wir haben sie im Darm, wir haben überall. Und wer jetzt dazu neigt, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu haben, da ist ein Schutz und dann sagt der beruhigende Teil, jetzt hör mal auf, renn nicht so. Ne? Mach mal alles ein bisschen langsamer. Mhm. Oder schon dich mal hier. Jetzt hast du genug Liegestütze gemacht. Oder jetzt leg dich mal lieber hin und schlaf und ruh dich aus. Das sind ACE2-Rezeptoren.
Ja, ja.
Dann können Sie sich vorstellen, wenn die blockiert sind, dann tobt Kurt. Dann tobt Kurt. Zytokininsturm. Und je mehr sie natürlich angegriffen sind, also von Natur aus angegriffen sind, das Leben ist leider oder Gott sei Dank, wie immer man es sieht, endlich, umso eher haben sie schützende Barrieren, also den ACE2-Rezeptor, und in dem Augenblick, wo der besetzt wird, überwiegt die Entzündung, heute wissen wir unter anderem auch die alle Wege, die zu Krebs führen können. Wir haben die Situation, dass wir den ACE2-Rezeptor zum Beispiel innen an den Gefäßen sitzen haben. Mhm. An der inneren Gefäßwand, also am Endothel nennt sich das. Damit kommt es zu einer Verlangsamung des Blutflusses. Und wenn Sie die pathologischen Befunde, also in Deutschland war es Herr Burkhardt, also Professor Burkhardt, oder der Dr. Mörs, dann sehen Sie, dass da Mikrozirkulationsstörungen, also Blutflussverlangsamungen sind mit Entzündungen. Und das führt dann zu Blutgerinnsel. Und die finden wir nicht nur bei den Adenovektor-Viren-Impfstoffen, sondern auch bei den mRNA-Impfstoffen, und zwar überall im Körper.
Liebe Hinhörer, wenn euch Beiträge wie diese wichtig sind, könnt ihr dies gern durch eine wertschätzende Schenkung ausdrücken. Mit den freien Medien fördert ihr die freie Meinungsäußerung und somit eure eigene Freiheit. Zahlungsmöglichkeiten gibt es am Fuße unserer Webseite. Danke, dass ihr mitmacht.
Mir ist vorhin noch mal einmal aufgefallen, an der Stelle, wo Sie sagten, dass der beruhigende Rezeptor dann nicht mehr aktiv ist. Gut, an der Stelle wollte ich noch mal erwähnen, hatte ich gestern Abend ein Gespräch beim SWR mit einer Frau mit Impfschaden gehört, die beschrieben hatte, ein Symptom, was mich sehr beeindruckt hatte, dass er eigentlich total schlapp war, aber gleichzeitig innerlich total aufgedreht, so als ob elektrischer Strom durch ihr Körper geht.
Ich sag einfach mal, Sie kennen ja diese Situation, da hat irgendjemand ein Wort und ich empfinde das mehr oder minder als ausgeprägt schlimm, Long-Covid.
Mhm, ja.
Der haben gesagt, wenn man jetzt mit einem Coronavirus infiziert wird, dann entstehen so eine Situation wie, kennt auch jeder, Fatigue, ne? Also ich bin abgeschlagen, ich bin K.O., das ist eine Bezeichnung, die ist aus dem Bereich sozusagen gebildet wurde im Krebstherapiestadium. Ne? Da wurde Fatigue als Ausdruck sozusagen firmiert. Und jetzt sagt man, sie sind müde, sie sind abgeschlagen, sie sind aber gleichzeitig durchaus elektrisiert. Es wird ja so eine Sache beschrieben, dass Nervenentzündungsformen, ne? Also ganz ausgeprägt, kennen Sie Guillain-Barré-Syndrom, ne? Also oder faciales Parese, das sind ja Krankheitsbilder dann. Das heißt, wir kennen die gesamten Zusammenhänge überhaupt nicht. Wir wissen, dass unterm Strich der beruhigende Teil, wie ich das ausdrücke, ne, jeder andere würde sagen, ACE2-Rezeptor oder TGS1 vom Spike rein, ne, eröffnet das, dass das reingehen kann, das Virus. Und das führt dazu, dass alle anderen Sachen, also immunüberschießende Situation, entzündungsüberschießende Situation, dann wissen wir in der Zwischenzeit heute, dass möglicherweise da auch völlig falsche Proteine gebildet werden, die dazu führen, dass der Körper gegen sich selber kämpft. Also Autoimmunerkrankungen wieder reaktiviert werden oder neu ausgelöst werden. Und da gibt es so eine hübsche, wirklich bösartige Situation vom Pi. Den Ausbruch des Diabetes Typ 1, den werten wir nicht, weil er nicht unseren Erwartungen in der Anzahl entspricht. Also völlig irre. Also was Sie gestern da gehört haben, das ist nur eine Form, dass man sagt, es entstehen Dinge, die den Körper überfordern, die da, wo der Körper seine schwachen Punkte hat, sozusagen zum Ausbruch kommen. Ich mache mal eine große Klammer auf. Spitzensportler, die jetzt reihenweise umfallen. Ich glaube, es war gerade ein Schweizer Läufer, der mit 34 Jahren seinen Herzinfarkt bekommen hat. Das gab es früher im Einzelfall auch.
Wenn ich das mal erwähnen darf, das gibt ja, sagen wir mal, von der gegenargumentierenden Seite denn eben auch diese Anmerkung, dass genau sowas das ja früher auch schon gegeben hat. Und dann wird jetzt behauptet, dass die Impfkritiker jetzt nur die Sachen aus den Medien raussuchen und sammeln und so tun, als wäre das mehr als sonst. Ne? Also das sagt dann die gegenargumentierende Seite, würde ich mal sagen.
Völlig richtig. Und das ist ja, wenn man die große Schlaufe da zurückführt, die ich so benannt habe, der schwache Punkt im Körper, der wird so überbeansprucht, dass Menschen, Spitzensportler, zum Beispiel schwer erkranken oder sterben, plötzlich, also dieser Sudden Death, umfallen. Das gab es früher im Einzelfall auch. Die Häufung, die aktuell existent ist, gab es in dieser Form noch nicht.
Ist das denn schon gemessen worden, richtig statistisch, dass man wirklich jetzt sagen kann, das sind so und so viel Prozent mehr? Oder woran sieht man das?
Nein, nein. Ich sage deshalb bewusst nein, weil wir die Situation haben, dass ein Großteil der berichtenden wissenschaftlichen Arbeiten, die werden, müssen zurückgezogen werden oder die werden als nicht relevant oder nicht als peer-reviewed bezeichnet. Ja?
Mhm.
So. Aber da kommen wir mal in ein völlig anderes Thema. Das heißt, heute ist es Standard geworden, dass, ich glaube, Hawking war es, der gesagt hat, wir müssen 150 Kilometer pro Stunde rennen, damit wir die letzte Veröffentlichung überhaupt in die Hand nehmen, die gerade rauskommt.
Mhm.
Das heißt, wir können das alles gar nicht lesen in dieser Menge und wir können es auch gar nicht erfassen. Und es braucht eine gewisse Zeit, bis es in den, wie man es früher nannte, in den einschlägigen EBM, also Evidence-Based Medicine, Zeitschriften, die als seriös galten, musste wirklich galten sagen, bis die dort erschienen sind. Damit ist vor ungefähr 15 Jahren etwas eingeführt worden, das nennt sich Peer-Reviewed.
Mhm.
Das heißt, die Leute machen auf einem Preprint-Server, geben sie erstmal ihre Ergebnisse bekannt, in der stillen Hoffnung, reichen es gleichzeitig bei dem, was man so als seriöse und gesicherte Magazine, früher hat man es Contents genannt, einreichen kann, dass die dann das durchlesen und dann kommt dieses berühmte, es ist jetzt von Experten nochmal durchgeguckt worden. Also Peer Review, das wäre dann so nach dem Motto, man ist auf Metrics, das ist, wie soll ich das ausdrücken? Ich bin der Erste und ich möchte mitteilen, dass ich der Erste bin, der das so beschrieben hat.
Mhm.
Daraus ist ein ganzes Boomgeschäft geworden. Dieses Boomgeschäft heißt, da sitzen Leute, die kennen wieder Leute, die wieder Leute kennen, die solche Server herausgeben. Ja? Also Metrics ist sowas oder Medscape ist auch so ein Preprint-Server. Und diese Preprint-Server werden dann bezahlt. Die lassen sich das alles bezahlen. Und da gibt es wieder Menschen, die vermitteln. Also ich habe ja früher unendlich viel Forschung getrieben und da sind Leute dann von Aventis, früher hieß es auch, also höchst Aventis, Albert Roussel, die sind dann da weggegangen, um die Verbindung zu halten zu diesen Vorabgabe wissenschaftlichen Bereichen. Und dann wird es parallel in der Regel, wenn Sie reingucken ins Internet oder in die Zeitschriften oder online ist es ja heute häufig, dann sehen Sie, erst veröffentlicht im Preprint, dann und dann, was heißt, sogenannte Experten haben nicht geguckt, ob das korrekt ist, wie man meint. Und dann ein Vierteljahr, halbes Jahr später, je nachdem wie ihre Beziehungen sind, erscheint es als Peer-Reviewed-Artikel in einem der sogenannten seriösen Bereiche. So, und um auf Ihre Frage zurückzukommen, das wird unterdrückt. Es wird unterdrückt, die Statistiken zu führen, weil normalerweise wurde in einer rational sachlichen, dem Menschen empathisch zugewandten Situation, würde man sagen, was ist denn hier los? Jetzt muss ich doch genau gucken. Mhm. Welche Vorerkrankungen hat der? Ist der geimpft worden? Ist dieses passiert? Ist der nicht geimpft worden? Wo hat der sich aufgehalten? Also das kann man statistisch eigentlich alles erfassen. Deutschland macht es so gut wie gar nicht. Ich war mit Professor Burkhardt, Sachverständiger in Sachsen-Anhalt, wurden wir mal vorgeladen und da haben die schlicht abgelehnt, also von der Ärztekammer bis sonst wo. Nein, also wir sehen überhaupt keine Veranlassung, so etwas zu tun. Andere Länder machen das. Wir wissen, dass zum Beispiel UK eine relativ gute Statistik hat, also mit Sterberegister etc. Die machen übrigens auch darauf aufmerksam, dass jetzt eine enorme Übersterblichkeit da ist, die, weil sie das Impfen miterfassen, aufzeigen, hier haben wir die Ungeimpften und hier haben wir die Geimpften. Mhm. Aber Herr Schindler, wie soll ich das ausdrücken? Es wird unterdrückt.
Ja, ich habe da mal eine Frage. Ich meine, bei den Lockdowns, es schien ja mal damals so, als ob sich die ganze Welt einig war. Jetzt scheint sie sich ja gar nicht mehr so einig zu sein. Aber damals waren sich alle einig, hier passiert was ganz Schlimmes. Wir müssen Lockdown machen. Jetzt in der Nachbearbeitung haben Sie aber gesagt, da passieren teilweise unterschiedliche Sachen. Also in Großbritannien gehen Sie etwas offener damit um. Haben Sie irgendeine Vermutung, woran das liegen kann?
Wissen Sie, Vermutungen sind immer so, wir leben ja alle von Vermutungen und Überlegungen oder ich weiß was. Ja, das ist mitunter eben halt die Schwierigkeit.
Ja, genau.
Ich würde einfach mal sagen, Deutschland zeichnet sich nicht gerade, und zwar auf für mich fast keinem Gebiet mehr durch Seriosität aus. Das ist leider so. Und in UK, da gibt es dann doch von den Register und Statistiken etwas andere Situationen, die das noch mit hinstellen. Ja, die veröffentlicht das relativ ruhig. Übrigens macht das, glaube ich, Dänemark noch, Schweden macht es in der gleichen Weise. Die Japaner haben angefangen, das zu tun. Das heißt, es ist immer wie bei allen Sachen personenabhängig. Wer da das Sagen hat und wer da meint, da muss man doch dem auf den Grund gehen, vielleicht auch als Beteiligter oder weil er eine entsprechende, ich sag mal, ethisch-humanistische Grundeinstellung hat, das könnte auch noch der Fall sein, will er den Dingen auf den Grund gehen und lässt sich an irgendeinem Punkt nicht den Mund verbieten. Aber so grundsätzlich, das ist also für mich eine ganz irre Angelegenheit. Ja? Wenn Sie die Arbeiten lesen, tragen die, also wir fassen ja ganz viele Arbeiten in der Kader-Datei zusammen. Also wir haben kaum Aufklärung, Schadensersatzanklage. Da bringen wir unendlich viele Dinge, die in der Literatur entstehen. Und die veröffentlicht werden zusammen, um das als Beweismittel mit anzugeben. Aber da können wir dann kurz noch drauf kommen. Das Prinzip all der Veröffentlichung oder überwiegender Veröffentlichung heißt zuallererst, Kotau, wir alle sind der Ansicht, dass die Impfung das Einzige und das Richtige und also, da hat man den Eindruck, da hopst der Wissenschaftler permanent mit dem Kopf zum Boden, wie so ein ordentlicher Japaner. Mhm. Ja, also immer eine Verbeugung machen, um anschließend zu sagen, so ist es. Und dann wieder zurückzukommen und zu sagen, dennoch sind wir der Ansicht, dass die Impfung gut ist. Wir geben aber zu bedenken, dass bei der nächsten Überlegung vielleicht daran gedacht werden müsste, dass es auch das oder das auslösen könnte. Völlig irre. So, und Ihre Frage letztendlich, nein, es ist ein Verwirrspiel geworden. Auf jeder Ebene wird so verwirrt, dass die Leute von, wie ich es mitunter bezeichne, von einem Kaktus zum nächsten katapultiert werden. Oh, da sind die RKI-Files sind gerade freigegeben worden. Ne? Jetzt müssen wir doch mal gucken. Jeder hat vergessen, dass dieser Mensch da, der eigentlich mit Medizin nichts zu tun hat, eigentlich gar nichts, wie Phönix aus der Asche steigt und Hammer and Dance entwirft, ne? Und dann wird ein Lockdown gemacht. Das heißt, so ähnlich ist es, das hat damit nichts zu tun. Das hatten wir früher schon, also wir haben früher schon Diabetes gehabt. Ne? Also entspricht nicht unserer Inzidenzerwartung. Wir erwarten so und so eine entsprechende Inzidenz, so und so viele Neuerkrankungen an Diabetes Typ 1 müssen auftreten. Was unterm Strich heißt, das ist nicht der Fall, wie zu den Geimpften, also werten wir es nicht. Können Sie beim Pein nachlesen, wir werten es nicht. Wir lassen es unter den Tisch fallen.
Ach so, jetzt war ich gerade verwirrt, weil Sie auf Diabetes umgestiegen sind. Das ist Ihr Fachgebiet, ne?
Nein, Diabetes kann für alles herhalten.
Okay, das war jetzt nur ein Beispiel, ja?
Ja, nein, das ist ein schlichtes Beispiel. Diabetes kann für alles herhalten, weil Diabetes genau das alles macht. Diabetes macht überdimensioniert Krebs, Diabetes macht überdimensioniert autoimmunologische Erkrankungen oder beziehungsweise die Prädisposition dazu. Ihre Frage letztendlich, nein, es wirft sich jeder alles gegenseitig hin und her und sagt, ich weiß was, ich bin der Ansicht, das war schon immer so. Obendrein kann ja Stress das Ganze auch noch auslösen. Also ich betrachte das als ein hochbösartiges Geschehen, was da abläuft, weil unterm Strich muss man einfach sagen, wir haben eine Gruppe, die als Vergleich dient. Die Ungeimpften.
Mhm.
Und die können aktuell nur für sich reden. Die können nicht auf eine Statistik verweisen. Die können einfach nur für sich reden oder einfach sagen, wir sind hier zum Beispiel in Deutschland mindestens 20 Millionen, die nicht geimpft sind und wir sind nicht tot. Und wir sind auch nicht überdimensioniert krank. Und wir haben auch keine überdimensionierten Durchbruchsinfektionen. Ja? Also alles ist gegeneinander ausgespielt und damit kommt man wieder an den Punkt zurück. Es ist schwierig zu beweisen, weil ich diesen Peak bekommen habe, habe ich diese Erkrankung bekommen.
Ja.
Weil diese Impfung ist etwas völlig, nein, relativ Neues, ja, relativ neu. Also ganz so neu ist es nicht. Es gibt schon lange Lipid-Nanopartikel-Impfungen. Man hat auch mit mRNA, man hat es auch mit DNA versucht und nichts von dem ist zugelassen worden. Ne? Das ist bekannt. Man hat bei HIV versucht, 2015 deutsche Impfstoffe herzustellen. Und da gab es Todesfälle, also hat nie die Zulassung gekriegt. Ne? Also das Spiel mit dieser Art von Impfung ist mindestens schon 20 Jahre alt.
Mhm.
Und man weiß bis 2019, dass davon eigentlich nichts zugelassen wurde, und zwar, weil die Risiken größer sind als der Nutzen. Und insofern muss man einfach sagen, diese mRNA, Impfung mit den Lipid, also kationischen Lipid-Nanopartikeln, führt dazu, dass sich im Körper ganz viel verändert. Ganz viel. Die Abwehrkräfte verändern sich. Das heißt, unser angeborenes und erworbenes, immer wieder trainiertes Immunsystem wird zerstört, beziehungsweise wird beeinträchtigt. Und das ist zum Teil etwas ganz Natürliches. Vielleicht darf ich das an einem Beispiel kurz erklären.
Moment, was meinen Sie mit natürlich? Also es ist etwas Natürliches, dass der Körper so davon durcheinander gebracht wird, oder was meinen Sie jetzt?
Ja, ich mache mal zwei Beispiele. Ja? Hm? Das eine Beispiel, weil ich schreibe gerade darüber einen Artikel, wir haben nämlich auch bei Frau König, wollten wir eigentlich erst zusammen ein Projekt machen, haben aber ganz einige Impfchargen untersuchen lassen. Sie kennen ja die Diskussion um, ist zu viel DNA da drin, also die Erbsubstanz von jemand anders. Kann die irgendetwas verändern, selbst wenn sie nur Bruchstücke beinhaltet oder nicht? Und wir wissen, dass wir ja mehr oder minder täglich mit der Nahrung fremde DNA aufnehmen. Ja? Also alles, was lebt, nehmen wir auf, wissen wir, wird zerhackt bei uns im Darm und wird üblicherweise, wenn es denn ins Blut gelangt, die Diskussion hören Sie ja aktuell gerade auch, ins Blut gelangt, dann wird es so weit unschädlich gemacht, dass es uns sozusagen per se nicht schadet.
Ja.
Trotzdem wissen wir, es gibt Leute mit Glutenallergien, es gibt Leute mit anderen Allergien, also mit allem Möglichen. Es gibt auch Situationen, wo man sagt, davon haben die eine Autoimmunerkrankung bekommen.
Mhm.
Weil der Körper es nicht in dieser Form verarbeiten konnte. Das heißt, es ist per se etwas völlig Normales, dass wir mit fremder Erbsubstanz vertraut gemacht werden,
ja.
Und ein Teil ist ja auch bei uns im Körper vorhanden. Das kennen wir ja von den Retroviren, die bis zu 8% in unserem Genom mit drin sitzen. Wo ich glaube, Herr Wordack hat da, weil er sich auf die Untersuchung von Professor Gellerer bezogen hat, ne, der festgestellt hat, dass das, was gespritzt wird, zum Teil identisch ist mit den Retroviren, die wir haben. Und da wird was gestört, sodass die Form, die sich in die Plazenta einbaut, damit das befruchtete Ei sozusagen einnisten kann, das wird gestört. Haben Sie sicherlich schon gehört. Also das ist etwas teilweise völlig Normales, dass wir mit fremder DNA, wenn sie uns nicht gefährlich wird, dann nutzen wir sie sogar, Wir verändern uns, nennt sich Epigenetik, über Methylierung. Da gibt es die Horvath-Uhr und weiß ich was, wo man sagt, wir gehen auch mit den veränderten Bedingungen der Welt mit, indem wir sie sozusagen Step by Step in unserem Körper so umsetzen. Gibt es ganz tolle Arbeiten, die sagen, Viren sind Evolutionsbeschleuniger, ne, zum Beispiel. Mhm. Und darum natürlich, natürlich. So, und die zweite Seite ist, das ist vielleicht genauso spannend, jeder diskutiert darüber, dass im mRNA oder erstmal im RNA gibt es die Base Uridin. Und dann regen sich alle auf und sagen, das ist modifiziert worden. Also Pseudouridin wird als Psi bezeichnet. Und wenn man genau nachguckt, dann weiß man, Pseudouridin baut jeder normale Mensch. Das ist so, um es auch wieder mit so einem Vergleich, der nicht mal hinkt, darzustellen, da kommt etwas an, von dem der Körper nicht weiß, ob es gut oder schlecht ist. Hm. Er geht in Deckung. Er geht in Deckung. Er baut nicht sein normales normale Proteine, sondern er baut Pseudouridin. Pseudouridin ist, wir verhalten uns jetzt mal ganz still und gucken erst mal, was da angeschwommen kommt.
Okay.
In dem Augenblick, wo klar ist, das ist der Feind, wird es bekämpft. Wird also alles rausgeholt, von den Antikörpern bis über die T-Zellen und B-Zellen, was es da alles gibt, ja, wird es bekämpft. In dem Augenblick, wo klar ist, dass es eben nichts Feindliches ist, wird Pseudouridin wieder runterreguliert. Gibt es übrigens über 170 Varianten, ja, die Sie in der Literatur finden. Jetzt wird in diesem mRNA-Stoff, Impfstoff oder Gentherapie oder wie auch immer sie das nennen. Und da sind ja Pfizer und Moderna identisch. Sie wissen sicherlich, dass die einen Patentstreit miteinander haben, ne? Wer von wem geklaut hat, also weil fast alles gleich ist. Die haben das genutzt, damit der Körper diesen Baustein, also LRNA, sorgt dafür, dass es in die Zelle reinkommt, also die Lipid-Nanopartikel. Dann, in dem Augenblick, wo es da drin abgegeben wird, soll ja die mRNA so gebaut werden, dass Spike, damit die Abwehrkräfte entstehen. Das ist der Grundgedanke.
Ja.
Richtig. Und dieses ist so verändert, die mRNA ist so verändert, dass sie wie ein trojanisches Pferd funktioniert. Der Körper erkennt nicht, sonst würde er automatisch dagegen sofort vorgehen, erkennt nicht, was da angeschwommen kommt. Mhm. Hier haben sie die beiden Kombinationen. Pseudouridin ist etwas völlig Normales, aber das macht der Körper von sich aus, um einen Feind einschätzen zu können oder um etwas Fremdes einzuschätzen, ja, ob es Freund, Feind oder ob uninteressant, ja, uninteressant, lassen wir durchlaufen, ja, da ist. Aber es ist was anderes, ob sie vor Troja ein Pferd aufbauen, um reingelassen zu werden und so zu tun, als wenn sie ein Trojaner sind. Also ein Einwohner, Einwohner. Mhm. Als wenn sie etwas sind, vor dem man keine Angst haben muss.
Also man ist nicht ein Pferd, man ist sogar ein Einwohner, noch schlimmer.
Richtig, man tut so, als wenn man ein Einwohner ist. Und dann entfaltet man sich und dann entfaltet man sich leider so, dass wir wissen, dass da mehr DNA drin ist, als eigentlich gesund ist, ja, deutlich mehr. Und da gibt es ganz doofe Sagen dann, nein, also die DNA, das galt nur für die DNA-Impfstoffe oder nur, wenn es parenteral, also parenteral heißt irgendwie IV, also intravenös oder per Spritze zugeführt wird, und es gilt ja um Himmels Willen nicht für die mRNA-Impfstoffe, ja. Ist völlig Quatsch, DNA ist DNA, ja. So, egal wie sie in den Körper gelangt. Das sind die gleichen Ungereimtheiten oder Dummheiten. Wir wissen seit dem Jahr 2000, seit 2000, dass der ACE-Rezeptor, also der Beruhiger,
ja,
in jedem Organ vorhanden ist, in jedem. Und mindestens seit 20 wird so getan, als wenn es eine Überraschung ist, dass derjenige dann auf einmal Demenz kriegt, dass derjenige eine Nierenentzündung kriegt, dass derjenige Durchfall kriegt. Das ist einfach Verdummung der Menschen.
Also wenn ich muss dann noch mal kurz rekapitulieren, also einen Schritt zurückgehen. Ja. Ich und viele meiner Hörer sind ja auch Laien, muss ich mal.
Ja.
Sie hatten vorhin gesagt, dass der Beruhiger, ja, der ist ja eigentlich dafür gedacht, dass man sich nicht, dass man, wenn es sowieso schon kritisch im Körper, nicht noch Herzprobleme kriegt vor lauter Aufregung. So ungefähr haben Sie es beschrieben. Hatte ich das richtig im Hinterkopf oder?
Ja, alles, was sozusagen, ja, ich sag einfach mal, alles, was grundsätzlich nur bis zu einer bestimmten Leistung noch befähigt ist. Ja, wenn die eingeschränkt ist. Machen wir mal der gesunde Spitzensportler. Da wissen Sie, dass der ein gewisses Aufbautraining braucht und auch ein Abbautraining braucht. Ne? Also wir wissen, Herz wird vergrößert und weiß ich was alles. Ja? Und damit der an einem bestimmten Punkt sozusagen sich nicht überanstrengt, hängt dieser Schutz, dieser ACE2-Rezeptor aus diesem Angiotensin-Renin-System. Das ganze System wird aus ganz vielen Unterbauten, ja. Aber letztendlich, da wird geschützt. Ja, es wird geschützt.
Genau, und wenn der das nicht mehr macht, passiert das, was Sie gesagt haben, Entzündungen und dergleichen.
Ja, ich bin auch gerade dabei, so einen Artikel zu schreiben, wir werden alle zu Pseudomedizinern. Also, der Laie, ne? Also, wir streiten uns hier so um weiß ich was. Nimmt man eine Prise Pfeffer mehr oder nicht? Ne? Also obwohl derjenige vielleicht nicht mal weiß, was Pfeffer ist. Und so geht es mir zum Teil auch. Ich muss sagen, Diabetes hat alles zusammen. Wer sich da ein bisschen mit befasst, weiß, dass es mehr ist als dieses berühmte Ozempic jetzt. Ne? Oder Insulin oder man nimmt eine Pille, ne? Und dann ist gut. So, aber die Vielfältigkeit ist so riesig, dass wann, wo was ausgelöst wird, nicht mal die Insider wissen.
Oh ja, ja, gut, okay.
Ja, ja. Darum, Herr Schindler, ich muss das wirklich so sagen,
ja, ja.
Wir reden immer, ach, wir haben was gefunden, ne?
Ja.
Und vergessen, dass wir nicht mal bei der Chaostheorie oder bei der Schmetterlingstheorie, ne? Also hier klappert. Und wieso, also da irgendwo, was ist das, der Strom da bei Argentinien, ne? Nee, genau, und dann bricht irgendwas in Australien aus, ne? Also Schmetterlingstheorie. Und das ist genau das Problem. Ja, grob gesprochen ist es so, die ACE2, das ist das Große, ne? Also nicht die, wie es heißt, die molekulare, auf molekularer Ebene sich abspielende Bereich ist das Große. Ja, wenn das gestört ist, dann kommt es zu all diesen Auswirkungen, die dazu führen, dass eine Entzündung in den Gefäßen entsteht, dass eine überschießende Immunreaktion in den Gefäßen steht, dass bestimmte Proteine als falsch erkannt werden, sodass der Körper sich dagegen anfängt zu wehren, dann ist in aller Munde jetzt, haben Sie wahrscheinlich auch schon gehört, IgG4. Mhm. Ja, also über was wir alles reden, ja?
Ja, Sekunde mal, ich habe gerade noch ein bisschen Probleme, den Bogen zu kriegen. Ich weiß, wir hatten irgendwo angefangen und wollten irgendwo hin, aber da müssten Sie mir helfen. Wir haben jetzt so ein paar schon Abbiegungen genommen. Können Sie auch mal kurz, ganz am Anfang hatte ich ja gefragt, was Evidenz der Vernunft ist oder beziehungsweise das Teufelchen mit der Spritze da im Hintern. Genau, und dann sind wir irgendwie gestartet und ich bräuchte jetzt einfach mal zwischendurch eine Orientierung, an welcher Stelle wir sind. So.
Genau, ich gebe Ihnen gerne die Orientierung. Die Orientierung ist, die Sie gefragt haben, die Gegner oder die Befürworter der Impfung, die Befürworter der Pandemie, die sagen, all das, was jemand, der jetzt geimpft worden ist, an Nebenwirkungen kriegt, hätte er auch ohne die Impfung gekriegt und ganz im Gegenteil, der hätte sogar noch schwieriger gekriegt.
Genau.
Und da haben Sie gefragt, gibt es eine Situation zu sagen, haben wir irgendwo Statistiken? Und da habe ich etwas ausgeholt, habe gesagt, nein, wir haben eigentlich keine richtigen Statistiken. Es gibt immer wieder dieses Luftablassphänomen, wie ich das so bezeichne, ne? Also Sie finden in der UK, wie ich gesagt habe, da finden Sie deutlich bessere Statistiken. Sie finden die in den USA bei der CDC nicht so. Ne? Da ist sofort eine Relativierung dabei.
Wie heißt denn?
Nein, also das ist alles gar nicht so. Wir empfehlen dann trotzdem, ne? Wir machen trotzdem dieses. Und Deutschland zeichnet sich durch gar nichts aus. Ja, muss man einfach so sagen, die haben gar keine vernünftigen Statistiken, die haben die Statis.
Ja, genau.
Dann haben sie RKI. RKI hat ein, wenn sie sich auf den, die hatten ja mal so eine, wann Covid-19, wie viel Inzidenzen oder wie viel Infektionen da sind. Da gab es einen hübschen Satz da drin und der hieß, unabhängig davon, ob jemand krank ist. So, daran wurde alles aufgezogen, der PCR ist. Und das war ihre Maßgabe, wo ich gesagt habe, wir haben leider den Nachteil, dass kaum jemand sagen kann, beweisen kann, sagen können alle, ja, beweisen kann, ich hatte das vorher nicht, ich habe mich spritzen lassen, ich habe jetzt, wie die Dame, von der Sie sprachen, die Sie gestern gehört haben, ich habe jetzt folgende Symptome, fühle mich eigentlich unterm Strich mal ausgedrückt nicht mehr arbeitsfähig, nicht mehr belastbar, nicht mehr Gesellschaft oder am gesellschaftlichen Leben teilnehmen können. Na, also wenn sind erstmal so allgemeine, das führe ich auf die Impfung zurück und aus diesem Grunde möchte ich zumindest Gehör haben. Ja, so viele klagen ja.
Genau, da haben Sie ja dieses CASA deswegen entwickelt. Ne? Kaum Aufklärung, Schadenersatzanzeige, ne?
Richtig, so, genau. Weil ich gesagt habe, die Wahrscheinlichkeit unter der jetzigen Situation, dass die Menschen wirklich definitiv und zwar in der Masse wie geschädigt worden ist, ja, nachweisen können, dass das auf die Impfung zurückzugehen ist, halte ich für relativ unwahrscheinlich.
Ja.
Ich halte das für relativ unwahrscheinlich und zwar aus einem einzigen Grund, weil die meisten Menschen haben nicht vorneweg eine sozusagen lückenlose Durchuntersuchung ihres Körpers gehabt, dass sie sagen können, hier ist die Zäsur eingetreten.
Genau, also genau, das ist ja jetzt endlich der Knasus Knaxus. Und haben Sie da eine Lösung oder eine Möglichkeit gefunden, damit umzugehen?
Ja, die Lösung, die ich eingangs schon gesagt habe, die Lösung heißt, es ist Gesetz aktuell immer noch, dass die Würde des Menschen unantastbar ist. So. Und auf diesem Gesetz beruht, dass wenn die Würde und in dem Fall der Eingriff in den Körper bedarf der Zustimmung desjenigen, dem der Körper gehört. Hört sich zwar alles komisch an.
Ja.
Er ist der Rechtsinhaber, ne, dieses Körpers. Und das kennt man allgewaltig zurückgehend auf die Situation, dass Mengele, um es klar und deutlich auszusprechen, ne, es gab ja sicherlich noch viel, aber er ist der berühmteste, negativste Vertreter der Euthanasie beziehungsweise der unberechtigten Forschung ohne Einwilligung derer, die er da malträtiert und gefoltert hat. Und aufgrund dieser Basis heißt es, egal ob derjenige ein Urteil oder eine Bitte oder ein Befehl gibt, wenn der nicht will, dann will er nicht.
Mhm.
Das ist gesetzlich international in der UNO, im EU-Bereich ist das verbürgt. Ja, das muss man einfach so sagen. Und aufgrund dieser Verbürgung, so muss man das sagen, besteht die Notwendigkeit, dass derjenige, dem sozusagen in den Körperbereich eingegriffen werden soll, auch geistige Unversehrtheit, ja, eingegriffen werden soll, muss ausreichend und umfassend aufgeklärt werden. Umfassend.
Mhm.
Und nicht nur aufgeklärt werden nach dem Motto, das gebe ich jetzt bekannt, das behaupte ich, sondern alles, was zu diesem Zeitpunkt, wo bei dem die Körperverletzung vorgenommen werden soll, muss von demjenigen, der die Körperverletzung vornimmt, mitgeteilt werden.
Um das nochmal klarzustellen, mit Körperverletzung ist ja jetzt nicht grundsätzlich gemeint, dass jemand einen Impfschaden hat, sondern dieser Einstich an sich ist schon eine Körperverletzung.
Richtig.
Richtig. Und da muss den Leuten dann halt, und da ist das, wo sie einsetzen, weil das kann niemand bestreiten. Dieser Stich,
richtig,
der ist gemacht worden. Da gibt es kein Wenn und Aber, keine wissenschaftlichen, richtig, Untersuchungen, ne? Und da setzen sie an, ja?
Genau. Und das ist der Riesenunterschied zu dieser Angelegenheit. Wir reden hier nicht über Impfschaden.
Mhm.
Wir reden hier ausschließlich über die Situation, wenn ich das, was zu diesem Zeitpunkt bereits bekannt gewesen ist, an Vor- und Nachteilen, an Unwägbarkeiten oder auch an theoretischen Überlegungen, dann ist mir das mitzuteilen.
Mhm.
Wie auch immer. Und dann habe ich das Recht der Entscheidung zu sagen, ich will das machen lassen, ja oder nein? Das ist übrigens die Charta der Grundrechte der Europäischen Union. Teil 1, Würde des Menschen, Artikel 3, Recht auf Unversehrtheit. Jeder Mensch hat das Recht auf körperliche und geistige Unversehrtheit.
Aber da möchte ich jetzt noch mal ganz kurz ansetzen, was das betrifft. Dann könnte man ja sagen, ja gut, jetzt kriegt er eine Anzeige wegen Körperverletzung, weil eine Nadel ihm in die Haut gepikst wurde durch... Ja, was kriegt man dafür? So, also es kann ja keiner irgendwie beweisen, dass es irgendwelche schlimmen Folgen hatte, wie Impfnebenwirkungen. Also im schlimmsten Falle vielleicht eine Rötung an der Stelle oder es hat mal wehgetan, aber es ist ja keine großartige Sache. Das sind doch 300-400 Euro, oder?
Ja, und ich empfehle sogar, am besten nur 50 Euro reinzusetzen, ja?
Mhm.
Ich empfehle sogar. Ja, das Ganze geht sogar noch eine Etage weiter.
Ja.
Wir haben das so vorbereitet, dass das Ganze ohne Anwalt erfolgen kann. Die Klage wird eingereicht, dort, wo geimpft worden ist.
Mhm.
Beim Amtsgericht. Und es geht nicht hier darum, jetzt großartiges Geld erreichen zu wollen, ja?
Ja.
Sondern es geht darum, mit ganz kleinem Geld das sozusagen der Klage stattgegeben wird. Und das kann niemand bestreiten. Das machen wir mal zu dem Zeitpunkt, als ich geimpft worden bin. Also ich bin nicht geimpft worden, sag ich mal, aber ich beziehe es mal auf mich. Geimpft worden bin, war bereits bekannt, dass diese Impfung das auslöst.
Mhm.
Und wenn ich das gewusst hätte, hätte ich das nicht getan. Also verklage ich, es muss in jedem Fall der Arzt, also ohne die Impfung geht keine Klage. Also wir brauchen den Impfarzt, der verklagt wird, und gleichzeitig den Hersteller. Und wir geben demjenigen dann, nachdem er seine Eingabe gemacht hat, seine persönliche Klage an die Hand. Und dann passiert Folgendes. Je weniger er hat, umso weniger Geld braucht er als Gerichtskosten. Machen wir einfach mal. Es gibt einen Schadensersatzkatalog. Ich bespucke Sie, Herr Schindler. Verzeihung, wollte ich nicht, aber ich bespucke Sie.
Ich habe nichts mitgekriegt.
Doch, Sie haben es mitgekriegt und Sie verklagen mich.
Okay, alles klar.
Genau, gibt 500 Euro.
Ja.
Ja, das kann man nachlesen im Internet. Es gibt von den Anwälten einen riesen Schadensersatzklage für Körperverletzung, für weiß der Teufel was alles. Unter anderem zum Beispiel in dem Fall, glaube ich, Heilpraktiker legt eine Sonde an einem Fuß falsch an und die kriegt falsche elektrische Stöße und kriegt eine Verbrennung zweiten Grades. Mit dem Erfolg wird verklagt 2500.
So. Ja.
Jetzt haben wir so eine Spannbreite. Ja. Dritte Spannbreite heißt, alles, was unter 5.000 ist, bleibt beim Amtsgericht. In dem Augenblick, wo man sagt, ich will für die Körperverletzung den Peak, wie Sie es bezeichnet haben, maximal eine kleine Röte oder ein bisschen Schmerzen oder sonst irgendwas oder vielleicht auch eine halbe Stunde das Gefühl, ist ein bisschen komisch, ne? Will ich 1.500 Euro haben. Also wir haben schon jemand, die will 2.500 haben.
Ja, ja, ja.
Und der Klage wird stattgegeben. Dann wird der Klage insofern auch stattgegeben, dass alles, was möglicherweise aufgrund dieser Situation entsteht, offen gehalten wird. Das heißt also zwei Sachen. Ad 1 wird die Verjährung aufgehoben. Ja. Und ab 2 werden alles, was möglicherweise dann bewiesen werden kann, weil die Schadensentwicklung im Augenblick noch nicht absehbar ist, wird auch offen gehalten. Nochmal, richtig heißt es, die beiden Beklagten, also der Impfarzt, machen wir einfach mal im Impfzentrum Y, wird als Beklagter zu 1 benannt, als Beklagter zu 2 wird BioNTech, vertreten durch den Geschäftsführer Professor Sahin, ich habe das alles gerade hier vor mir, geschäftsansässig da, der Kläger zu 1 wird verurteilt, hier, also die Klage, die ganz speziell schon jemand angefordert hat, zu 2.500 Euro nebst Zinsen, eine Höhe von Prozentpunkten sowieso und die Beklagten als Gesamtschuldner auch bezüglich künftig sich aus dem Schadensereignis resultierenden Ansprüchen, die man im Augenblick noch gar nicht vorhersehen kann. Jetzt machen Sie das einfach mal, weil ich glaube, es gibt ja mittlerweile, wir hatten ja schon vor, glaube ich, ein Dreivierteljahr gesagt, die Menschen sollen Blutkryo konservieren lassen, ne? Und in einem halben Jahr kriegen die Dinge, die gar nicht vorher kannten. Dann kann durchuntersucht
werden. Ja, klar.
Dann können Beweise angetreten werden.
Ja, genau.
Also wir haben ganz viele Bereiche hier für wenig Geld beim Amtsgericht, was, wenn Sie sich das überlegen, deutschlandweit sich hinzieht. Also wir haben nicht die Situation, dass ein Einrichter, der da abgestellt wird, ne, einfach mal die Klagen abwäscht. Das könnte, wenn ganz viele mitmachen, ganz Deutschland ergreifen. Zweitens, keine Verjährung. Und drittens, wird das offen gehalten, was möglicherweise an Schaden eintritt. Das heißt, Menschen, die jetzt im Augenblick noch gar nichts verspüren, sagen einfach, wenn ich das gewusst hätte, was jetzt hier auch, machen wir doch einfach mal. Lauterbach tönte ganz, ganz lange, es gibt gar keine Nebenwirkung. Ne? Jeder, der halbwegs Bescheid weiß, der sagt, na so ein Quatsch, na alles hat Nebenwirkungen. Das hat schon Paracelsus gesagt, ja, alles was wirkt, hat auch Nebenwirkungen. Ja? So, also was erzählt der für einen Unsinn, der Mann? Und der hat aber dann irgendwann gesagt, das ist völlig klar, es hat Nebenwirkungen. Ne? Dann werden ein paar aufgezählt. Und jetzt können Leute einfach sagen, Ich mache mit, weil ich das nicht mehr will. Es ist ja nicht
Ja,
ausgestanden.
ja, ja, ja,
Ich mache
genau.
mit, ich nehme jetzt 45 Euro in die Hand, mache von mir aus 500, also einmal bespucken, ne? Spahn hat mich bespuckt, symbolisch, ne? Weil er mich nicht aufgeklärt hat, was unterm Strich dann maximal, weiß ich was, um die 100 Euro, ach, nicht mal, wenn er 500 nimmt, sind 60 Euro Gerichtskosten, die er einreichen muss. Und dann reicht er die Klage, die kriegt er von uns fertig hin. Und die Klage läuft auf zusätzlich zwei Sachen. Also ich leg's einfach, lese es einfach mal vor. Der Impfende wegen tatbestandsmäßiger rechtswidriger Körperverletzung aufgrund nicht ordnungsgemäßer Aufklärung im Vorfeld. Da eine ordnungsgemäße Aufklärung nachweislich fehlt, was die uns beweisen müssen, na, die müssen ja in das Programm eingeben und die Einwilligung auf einem Willensmangel beruht und somit nicht wirksam ist. Die ist nicht wirksam. Ja? Also wenn einer nicht richtig aufgeklärt worden ist, dann ist es nicht wirksam. Da gibt es wundervolle Gerichtsurteile dazu. Und jetzt der Beklagte zu zwei, also in dem Falle der Impfstoffhersteller, wegen mittelbarer rechtswidriger Körperverletzung durch Verletzung der Informationspflicht im Rahmen der gebotenen Sorgfaltspflicht. Durch Täuschung mittels formaler und inhaltlicher unrichtiger Angaben zur ordnungsgemäßen Aufklärung des Impfenden. Da gibt es nämlich Guidelines, die der einhalten muss, nach dem Arzneimittelgesetz, nach Paragraph 11, und brauche ich jetzt hier alles nicht weiter darstellen. Fakt ist, es geht ja nicht darum, den Arzt ranzukriegen. Ja, also sicherlich, ich habe eine tiefe Abscheu vor Ärzten, die in diese Impfzentren gegangen sind, ihren Kopf ausgesetzt haben und Geld ohne Ende verdient haben. Und ich denke, ich weiß, wovon ich rede, weil ich ja selber bei meiner Ärztekammer angeklagt worden bin, dass ich das angeprangert habe oder Immunitätsbescheinigung ausgestellt habe, ja. Sondern es geht aber im Wesentlichen erstmal in der Hauptstoßrichtung gegen den Impfstoffhersteller. Weil die nächste Situation, von der ja jetzt alle so furchtbar schwärmen, ne? Also Frau von der Leyen kriegt eine Strafanzeige, weil es mit BioNTech-Chef da, Bola, ne,
Genau,
Milliardenverträge.
ja.
Das ist der nächste Schritt. Die Situation ist leider so, dass sie gegen politische Amtsinhaber letztendlich nicht persönlich mit vorgehen können. So, ne? Da müssen wir eine Strafanzeige stellen und dann wird es alles kompliziert und hin und her. Darum kann die Frau auch, macht mich eigentlich sprachlos, wie die sich verhalten, ja. Aber das ist ein Weg, der relativ lang ist, der auch nicht über sozusagen zivilrechtliche Angelegenheiten, sondern über Strafanzeigen geht.
Genau,
Darum
aber Sie wollen ja
dauert
den
dann wirklich.
Hersteller kriegen, ne? Richtig?
Nee, ich will nicht den Herr, ich will sie
Ja,
eigentlich alle kriegen.
alle, okay.
Ja, Herr Schindler, ich möchte alle kriegen. Alle, die es gewagt haben, und das meine ich wirklich ganz ernst, die es gewagt haben, etwas, von dem ich dachte, dass es nie wieder passieren wird, in die Würde des Menschen einzugreifen. Die sollten belangt werden. Aber das werden nach meinem und auch nach dem alles, was ich ringsherum höre, nicht dadurch entstehen, dass ein Musterprozess geführt wird. Verstehen Sie, die Musterprozesse werden aktuell ganz viel geführt. Die werden auch nicht entstehen, weil dem gegenüber stehen ja wieder andere Prozesse. Ich glaube, ja, den erwähne ich am besten mal. Eine Richterin, die ihrem Vater, der zugleich Geistlicher oder Pfarrer war, hat eine Sondergenehmigung ihm erteilt, dass er in der Zeit, wo ein Heim keinen Besuchszutritt hatte, dass der Vater zutreten kann. Eine richterliche sozusagen Ausstellung hat sie ihm gegeben, die steht jetzt vor Gericht. Sie müssen sich nicht vorstellen, jetzt. Wegen Vetternwirtschaft oder weiß ich was, ja, Vorteilsnahme, weil es sich um ihren Vater handelt. Da wird nicht mal, also wenn man jetzt überlegt, Wir angeblich sind wir ja eine Aufarbeitung, ne? Wir sind irgendwie verschoben oder auch nicht. Also auf jeden Fall wird ja überall, ob nun bei Talkshows oder so, was ich alles nicht gucke, wird darüber debattiert, dass wir eigentlich aufarbeiten müssen, dass es dieses und jenes gibt. Nein, parallel laufen die Prozesse, dass eine Richterin, die 2020 zu einem Zeitpunkt, wo ein palliativ untergebrachter Mensch des kirchlichen Beistands des Pfarrers bedurfte, durfte der nicht eintreten in das Heim. Sie gibt ihrem Vater das, der tritt ein, das war 20. Wir schreiben jetzt 24, die Frau ist jetzt angeklagt. So, und das ist für mich eigentlich der Beweis, der Unsinn ist nicht vorbei.
Jetzt haben wir ja beschrieben, also warum diese Strategie so wichtig ist. Ihr Ansatz ist jetzt eben, das mit dieser Körperverletzung zu machen. Und da haben Sie auch gesagt, Sie wollen nicht zwangsläufig den Arzt, sondern den Hersteller sozusagen über diese Anklagen langfristig drankriegen. Das heißt, wenn ich das richtig verstehe, ist das so, dass dadurch, dass jetzt erstmal ein Urteil gefällt wird, sich die Sache denn nicht mehr verjähren kann. Ne? Jetzt ist sozusagen ein Pfahl gesetzt, jetzt kann man sagen, okay, sind schuldig gesprochen und danach kann das dann nicht mehr verjährt werden. Habe ich das so richtig verstanden?
Nicht ganz. Also es wird ja kein Urteil gefällt, erstmal wird der Klage stattgegeben.
Ja.
Also das ist eigentlich das Wesentliche. Wenn, oder als Laie würde man sagen, die Klage wird angenommen. Da sagt jeder Jurist, völliger Quatsch, ne? Beim Amtsgericht wird alles angenommen. Der Klage wird stattgegeben und sie wird nicht abgewiesen. Wenn der Klage stattgegeben wird, dann ist all das, was offen gehalten werden kann. Also die Verjährung, die tritt nicht mehr in Kraft. Ich glaube, nach 3 Jahren tritt die jetzt normalerweise in Kraft.
Das endet genau, ja, ja.
Das tritt nicht in Kraft, weil der Klage stattgegeben worden ist. Und es ist gleichzeitig stattgegeben der Situation, dass alles das, was möglicherweise als Schaden entstehen könnte, vorgebracht werden kann. Verstehen Sie, daraus können die Ansprüche zusätzlich entstehen. Also wer jetzt selbst nichts spürt, aber später was spürt, hält es sich offen, dass das anerkannt wird, weil einfach auch die Verjährung nicht einsetzt. Ja, wenn ich 21 geimpft worden bin, 3 Jahre, 21, 22, 23,
dann ist
vorbei dieses Jahr. So. Und vielleicht ein Satz noch zu der Tatsache, nein, ich will die Ärzte nicht schonen. Ja, also damit wir uns nicht falsch verstehen. Ich kenne aber Situationen, wo Menschen sagen, dass sie ohne ihren Hausarzt nicht hinkommen würden, ja, und Angst haben schon mein Hausarzt, ja, um Himmels Willen. Es geht sicherlich im Wesentlichen um die Ärzte, die sich freistellen lassen haben für Impfzentren, ne? Also Berlin hat ein Impfzentrum mit 600.000 da geimpft worden, ja. Aber es wäre eine große Einseitigkeit, nur die Ärzte dafür zu belangen. Also sozusagen das Glied unten, ne? Die eigentlichen Verursacher sitzen etwas höher. Und das sind primär schon mal diejenigen, die diesen Impfstoff herstellen.
Was aber gleich wichtig wäre nochmal, wie die Menschen sich an Sie wenden können und was Sie denn für Sie tun können bei der Evidenz der Vernunft. Nochmal kurz zusammenfassen am Ende.
Na, die müssten auf die Internetseite gehen. Ich weiß nicht, ob sie die irgendwie vermitteln können, dass wir da Evidenz der Vernunft, da klickt man dann rauf.
Ja, klar. Ne?
Und dann logischerweise muss man bezahlen, das ist so, weil allein diese Erstellung von all den Sachen ist relativ teuer.
Ja, ja.
Also das ist der Anfangsschritt, den jeder macht. Dann wird wir haben nicht nur diesen schicken Teufel mit der Spritze im Po, sondern wir haben auch einen tollen Elefanten, der heißt Evidenz oder Evi. Der führt einen durch alles, was man eingeben muss. Ja? dass man schon mal am Anfang gesagt kriegt, jetzt hat man es richtig ausgefüllt, dann hat Ewi auch ein Kleeblatt in der Hand und Ewi hat auch ein Stoppschild, wenn irgendwas nicht richtig ausgefüllt ist, weil das ist ja logisch. Man gibt ein, wo man geimpft ist, das findet man in seinem Impfbuch, man wird auch darauf hingewiesen, was man alles dabei haben muss, ne? Also zum Ausfüllen dieses Dinges, und man kann jederzeit berichtigen und verändern. Ich glaube, die das machen, haben gesagt, die haben zu einer halben Stunde gebraucht, um das auszufüllen. Und wenn man dann sagt, okay, das ist alles gut, dann kann man sich das ausdrucken oder auf den Rechner laden. Und dann drückt man einen Knopf und dann wird anhand dieser Situation die individuelle Klage gemacht. Das heißt, wenn man jetzt in Dingsbums wohnt, ja, sage ich einfach mal, dann wird das Amtsgericht automatisch aus Dingsbums eingetragen, ja. Dann wird auch automatisch anhand des Impfbuches wird festgestellt, wer der Impfhersteller ist. Ergo muss ja der Richtige benannt werden. Das ist übrigens was ganz Lustiges, ja. Hatte mir Herr Ulbrich gesagt, also Rechtsanwalt Ulbrich. Moderna macht jedes Spiel der Verzögerung. Ja? Also die Zulassung läuft über Spanien und wir haben ja Moderna Deutschland und jeder weiß, dass eigentlich Moderna ist USA und ist Fauci. Ne? Also um den Richtigen zu beklagen, weil Juristen sind sehr formalistisch aufgestellt. Ne? Da geht es nicht weder um die Sache, da geht es um Formalien. Also haben wir zum Beispiel auch einer das in Spanisch dann zugeschickt mit. Die deutsche Klage und die spanische, weil erstmal wird nach Spanien geschickt, dann benennen die deutsche vertretene Rechtsanwälte. Genau. So, und dann kommt das Nächste, dann kann sich jeder überlegen, ziehe ich das erstmal alleine durch oder hole ich mir einen Rechtsbeistand dann dazu. Ja, also der ist nicht alleine, wenn es wirklich zu einer Verhandlung kommt, dann kriegt er mit Sicherheit Leute, die bereit sind, also Rechtsanwälte, die wir auch versuchen würden mitzufinden, die ihm dann helfen, ja, wenn die Klage angenommen wird. So, und jetzt stellen Sie sich mal vor, das machen Millionen. Unsere Gerichte kommen nicht mehr dazu, Leute zu verklagen und zu sagen, da sind falsche Maskenatteste ausgestellt. Sondern die haben sich damit zu befassen, wie die Menschen betrogen worden sind. Das ist für mich eines der wichtigsten Angelegenheiten. Immunität ist Immunität. Das ist kein PCR. Ja. Und Aufklärung ist Aufklärung. Und die Würde des Menschen ist unantastbar. Und da wir Alternativen haben zu dem Ganzen, ja, wir haben Alternativen in der Behandlung. Der Schluss heißt eigentlich, der Unsinn geht aktuell weiter. Wenn ihr das nicht wollt, weil ihr euch alle darüber aufregt, dass ihr das nicht wollt, dann macht mit, wenn ihr meint, dass ihr nicht richtig aufgeklärt worden seid. Einfach mitmachen, damit das, was jetzt verschoben wird mit Aufarbeitung, ja, Herr Kubicki sagt, wir in dieser Legislaturperiode nicht mehr. Und vor uns steht die CSX, ja, die im Raum steht, der Pandemievertrag. Das heißt, mitmachen, rangehen, verteilen, Flyer ausdrucken, an den Nachbarn geben, der nicht im Internet sind, und dann zu sagen, nein, ich lasse mir das nicht bieten, und da ich sehe, wie viel Komplikationen auftreten, weiß ich nicht, was bei mir auftritt, und vorsichtshalber, um das offen zu halten, das geltend zu machen.
Die Seite werde ich natürlich verlinken und dann wissen wir auch, was wir zu tun haben. Zumindest die, die geimpft worden sind. Und ja, dann bedanke ich mich vor allem für den Einsatz, den Sie da bringen, und für das Interview, Frau Osternath.
Ja, gerne. Vielleicht darf ich noch einen Abschlusssatz sagen. Vielleicht sollten auch Ungeimpfte mitmachen. So, indem sie sich nicht jetzt hier da eintragen, aber das Hauptproblem ist doch jeder, da ist ein Hass zwischen allen Leuten, ja? Und ich sage immer, ganz viele der Geimpfte sind einfach deshalb betrogen worden, weil sie nicht richtig aufgeklärt worden sind. Und denen zu helfen, also nicht, dass sie sich falsch verhalten haben oder sonst irgendwas, sondern man vertraut doch seiner Regierung. Man vertraut doch den Ärzten. Ja, also dass da Dinge entstehen, die so unglaublich sind, das hätte doch nie jemand angenommen. Und insofern können auch Ungeimpfte sich einbringen und bei anderen einfach die Hand hinhalten und sagen, das hilft zumindest, dass, wenn ihr Schäden kriegt, dass ihr möglicherweise, wie beim Contagan-Prozess, ne, später mit in der Liste einer, weiß ich, Gesellschaft hat, die da Förderverein oder was, wie auch immer, die das bezeichnet haben, ne, dass ihr mit aufgenommen worden seid, dann sowas nicht nochmal passiert. Und nicht, was jetzt im Augenblick passiert, oh, wie konnte der sich impfen lassen? Ihr habt euch nicht impfen lassen. Ja, also das ist ja ein Hass, der nicht mehr rational ist und der ja auch geschürt wird. Und wo die Menschen, glaube ich, anständig miteinander umgehen können, heißt ja, klar, haben sich impfen lassen. Na und? So, wollen Sie es nochmal? Nein, mitmachen. Ne? Weil es ist nicht abgeschlossen, es ist nicht vorbei. Das heißt, der kleine Bürger muss aufeinander zugehen. Also nicht sich von irgendwelchen oberen Berufspolitikern da auf den Arm nehmen lassen, sondern sagen, wir schalten mal wieder unseren Menschenverstand ein.
Ja, dann bedanke ich mich nochmal, Frau Austenert.
Ich danke Ihnen, dass Sie mir so lange zugehört haben.
Auch für Ihren Einsatz, den Sie da bringen. Dann wünsche ich noch eine gute Woche für Sie.
Okay, vielen Dank, Herr Schinter. Ich hoffe, wir hören voneinander.
Ja, ciao. Das war Oliver Schindler im Gespräch mit Dr. Elke Austenert von der Evidenz der Vernunft. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Mal auch wieder mit dabei. Radio Berliner Morgenröte.